Wir haben heute mit Carsten Spang und Yavuz Altunov von der Firma Besse gesprochen. Wirklich eine sehr, sehr interessante Folge, weil man merkt einfach, wie menschlich und nahbar dieses Unternehmen, aber auch die zwei Persönlichkeiten sind.
Vor allem ist es super interessant, dass der Kunde mitsprechen darf bei der Produktweiterentwicklung und das Unternehmen kümmert sich auch darum, dass aus dem Innendienst Menschen zum Kunden rausgehen, weil oft sind es die einfachen Fragen, die das Produkt weiterbringen. Wir haben auch über das Thema Patente und Patentierungen gesprochen. Was sind das für Herausforderungen? Was bedeutet das denn überhaupt? Weil da ist Besse ja auch ganz schön weit vorne mit dabei, aber das ist ja auch mehr oder weniger üblich für ein produzierendes Unternehmen, wie Besse das ist. Schaut mit uns gemeinsam hinter die Türen des Unternehmens aus Bietigheim. Viel Spaß beim Zuhören. Wenn der Handwerker oder der Bauherr eure Produkte nutzt, was entsteht dann daraus? Also was für Produkte werden daraus dann entstanden?
Alles. Dadurch, dass wir in allen Bereichen unterwegs sind, egal ob das Holz, Metall, Bau, Industrie, Do-it-yourself ist. Im Endeffekt, das fängt vom Küchenbau an, geht über Möbel, geht über Trockenbau, über Dach, über Holz. Wir haben ja auch Schneidwerkzeuge bei uns im Sortiment, also Blechbearbeitung. Im Endeffekt, wenn du dir ein Haus anschaust, gibt es nichts, wo du irgendwo kein Besse-Produkt mit einsetzen kannst.
Also wenn ich euch, also wenn ich mir die Marke anschaue und dann auf die Homepage gehe, da habe ich immer so als Schraubzwinge, so das ist das Produkt, was man so wahrnimmt, aber ihr habt tatsächlich mehr im Sortiment.
Absolut. Natürlich, wir sind der Erfinder der Schraubzwinge, so wie wir sie heute kennt. Also egal, welche Schraubzwinge du heute in dem Baumarkt kaufst oder auch in einem Industriehandel, es kommt alles von der Keimzelle aus 1936, als Besse das Patent für die Schraubzwinge eingereicht hat. Und damit werden wir heute natürlich in Verbindung gebracht, siehst du auch hier, unser Jubiläumsprodukt. Aber wir haben natürlich in den letzten Jahrzehnten ausgebaut und wir sehen uns heute als Marktführer alles, was das Bereich Halten, Spannen und Schneiden im Bereich Handwerkzeuge betrifft. Da sehen wir uns und da sind wir natürlich auch Marktführer und auch was die Innovation betrifft. Denke ich, ganz gut unterwegs und das natürlich weltweit.
Wie kam denn die Idee eigentlich zur Schraubzwinge? Also wisst ihr das? Ob es damals irgendwie...
Ja, natürlich. Okay. Also Besse, wir haben ja letztes Jahr 135 Jahre gefeiert. Wir sind 1889 gegründet worden. Damals beginnt Industrialisierung und Besse hat gestartet seinen Standort in Untertürkheim. Zum gleichen Zeitraum ist nebendran eine kleine Firma gegründet worden, die macht heute Autos. Weiß nicht, irgendwie so mit so einem komischen Stern. Die waren Nachbarn. wie man sagt, und so hat Besse natürlich als Stahlzieherei gestartet. Also das war die Keimzelle, das, was wir heute noch als zweites Standbein machen. Also wir sind ein Stahlveredler. Und als das dann über mehrere Jahrzehnte gelaufen ist, war natürlich im Jahr 1936, das war vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, zu überlegen, was kann man denn aus diesem Stahlbereich, also aus der Stahlzieherei, was kann man denn da noch draus machen, außer in den Bereich Automotive oder Maschinenbau reingehen. Und man hat sich zum damaligen Zeitpunkt mit Handwerkzeugen beschäftigt und kam eigentlich auf die Idee, dass eine Schraubzwinge im klassischen Sinne über Jahrzehnte oder über Jahrhunderte eigentlich nicht weiterentwickelt worden ist. Mhm. Und man hat dann dieses Patent eingereicht von einer Schraubzwinge, so wie man sie heute kennt, wo der Gleitbügel frei beweglich auf der Schiene ist. Das gab es vorher noch nicht. Und das war das Patent, was Besse eingereicht hat 1936. Und so wurde dann die erste Schraubzwinge im Hause Besse gefertigt. Und das, was wofür man uns heute eigentlich kennt. Aber sagt, ursprünglich kam es aus dem Bereich Industriestahlzieherei. Und die Schraubzwinge war ich erstmal nur ein Abfallprodukt oder beziehungsweise Nebenprodukt, aber ist heute das, was wir hauptsächlich machen.
Das ist auch so, wenn man Schraubzwinge hört, oder was sollen sich da weiterentwickeln? Also was soll denn da passieren? Also ihr seid ja dann, was Patente angeht, habe ich gelesen, ja unglaublich. Also das ist extrem, oder? Wie viele Patente ihr habt, Yavuz?
Ich bin gerade nur noch baff, wie schön der Carsten die Eröffnung hier gemacht hat. Jetzt muss ich jetzt mich aber sputen. Interessant ist immer, wenn man sich die Produkte anguckt und dann sich überlegt, wie entsteht denn so eine Idee? Mhm. Okay, wie entsteht eine Schraubzwinge, eine Deckenstütze, EZ360? Und wir haben schon ein paar wenn ich Verrückte sage, kriege ich mehr Ärger. Das heißt, sage ich immer, kreative Menschen bei Besse. Und unser Produktchef, der Rainer Steine, sagt dann immer, weißt du, wenn wir dann das Produkt eingeführt haben, sagen die, ja, das ist ja ganz einfach, weißt du, das ist ja klar. Aber auf die Idee zu kommen, und das ist schon was Faszinierendes. Und man kann das eigentlich nur machen, wenn man sich intensiv mit dem Anwender beschäftigt. Mhm. Zur Eröffnung hattest du vorhin gesagt, ja, Besse kommt mir so ein bisschen kommt mir bekannt vor, den Marken habe ich gekannt, aber erst kennengelernt, richtig, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Aber die Leute, die mit den Produkten arbeiten, weißt, die kennen die Produkte. Aber es ist nicht so, dass die morgens aufwachen und sagen, heute schaffe ich mit der Bässezwinge, sondern der Handwerker in der Regel, wir wünschen uns das natürlich, dass er sagt, hey, geil, heute schaffe ich mit der Bässezwinge, aber der Handwerker, der denkt doch in Anwendungen, in Projekten, der sagt, heute muss ich das machen, das machen. Und dann sage ich immer, ist unser Anspruch, das, was der Kunde macht, ihm zu ermöglichen, das so gut wie möglich zu machen. Und da muss man sich mit dem Anwender beschäftigen. Und ich glaube, dass Unternehmen heute es schaffen müssen, so nah wie möglich an den Anwender ranzukommen. Und je größer die Unternehmen werden, desto weiter entfernen sie sich. Mhm. Und das, was ich glaube, was Betze einzigartig macht, ist das quasi, und ich bin jetzt seit 5 Jahren dabei, aber auch schon immer, dass wir sehr, sehr nah an dem Anwender dran sind. Und der Anwender kann der Schlosser sein, der Handwerker, der Tischler, der Schreiner, der Zimmerer, egal wer, aber wenn man sich mit dem Anwender in der Tiefe beschäftigt und auch wirklich beschäftigt und sagt, was machst du heute, wie machst du das, und dann in den Austausch geht, dann kann man auch die richtigen Produkte entwickeln, auch die richtigen Ideen haben. Aber wenn man zu weit weg ist, kriegst du es niemals hin. Und ich glaube, das ist das, was es ausmacht. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob es 100 Patente sind, aber ey, die Jungs haben so verrückte Ideen. Also wieder nicht negative, gell? Also so gute Ideen. Bei uns ist ja die Herausforderung, an welchen Themen arbeiten wir? Wir sind jetzt nicht so groß wie der Bosch, dass wir zig Entwickler haben. Das heißt, wir müssen uns immer überlegen, an welchen Themen arbeiten wir jetzt als nächstes? Wo erhoffen wir uns den größten Output? Und der Anspruch ist immer, wie schaffen wir es, dass der Anwender das, was er macht, besser machen kann als heute? Und einfacher machen kann, ergonomischer machen kann. Und da sind so viele tolle Sachen dabei. Muss man sich auch mal angucken.
Wie macht ihr das dann? Also du sagst ja, ihr seid wirklich bei dem Anwender dabei und schaut, was hat er für Bedürfnisse, was hat er vielleicht für Sachen, wo besser funktionieren sollten. Seid ihr dann auf der Baustelle mit dabei oder ladet ihr euch ab und zu dann eben eure Kunden ein? Oder?
Ja, wir sind überall am Start. Und zwar, ich denke, das Wichtigste ist, dass man verstehen muss, was der Anwender macht. Okay, alles, was dazwischen ist, ist schön und gut. Die Produkte müssen irgendwo hinkommen, aber man muss den Anwender verstehen. Und den Anwender verstehst du nur, wenn du mit ihm gemeinsam arbeitest. Das heißt, und dann ist ja die Frage, wie kriegst du das hin? Und Carsten und ich und auch das ganze Management, wir haben besprochen, dass wir nicht nur den Vertrieb, das Produktmanagement, die Entwicklung raus auf die Anwender loslassen wollen, sondern dass wir sagen, wir brauchen das auch aus der Organisation heraus. Das heißt, wir haben jetzt mal, ich glaube, letztes Jahr haben wir das besprochen, wo wir gesagt haben, jeder aus dem Management-Team, aus der Führungsebene muss, glaube ich, 2 bis 4 Tage pro Jahr Anwenderbesuche machen.
Geil. Und aber nicht bloß müssen, sondern in der Zwischenzeit, sie wollen es auch, weil sie sind begeistert. Ja. Unser Finanzchef, also wenn ich da jetzt schon reingrätsche, das ist wirklich ein Vollblutfinanzler, der eigentlich gar nichts mit dem klassischen Handwerkzeug oder mit dem Praktischen zu tun hat. Der liebt es, in der Zwischenzeit rauszugehen und einen Tag lang bei anderen Wendern, ob das Schlosser sind, ob das Schreiner sind oder sonst irgendwas, da mitzuerleben, was die Faszination ausmacht und auch Feedback natürlich auch mit zurücknimmt ins Unternehmen, auch für seinen eigenen Bereich. Also das ist schon ein witziges Thema. Und vielleicht noch ergänzen ganz kurz, dann überlasse ich auch wieder dem Javus. Warum Endanwender? Wir haben vor ein paar Jahren ein internes Projekt ins Leben gerufen, wir nennen es BeFit, das ist eine Abkürzung, das soll einfach mit Geschwindigkeit, hat es mit zu tun, mit Innovationen. Alles, was wir tun in der Zwischenzeit bei Besse, haben wir 2 Fixsterne. Das ist das Produkt und das ist der Endanwender. Um das dreht sich unsere Welt. Alles andere, egal was wir tun, sind alles nur noch Hilfsmittel, um das Produkt zum Endanwender zu bringen. Das ist das, wofür wir leben und wofür wir jeden Tag, jeden Morgen aufstehen und mit Freude an den Themen arbeiten, wo wir sind.
Jetzt wird es cool. Und er hat doch gerade von unserem kaufmännischen Leiter gesprochen, Stefan Beste. Und dann habe ich gesagt, Javus, ich würde gerne mit dir so eine Anwenderreise machen. Sag ich, klar. Dann haben wir bei einem Handwerker in Bayern irgendwo, habe ich mich angemeldet, habe gesagt, du, können wir mal bei dir eine Tage, eine Türe einbauen gemeinsam und ich bringe alle Produkte mit, sag ich, da klar. Dann habe ich Stefan Beste mitgenommen und das war so cool. Also wir sind ja, was das ganze Thema Zageinbau betrifft, sind wir, glaube ich, schon seit Ewigkeiten Marktführer. Das ist unser Brot- und Butterprodukt, glaube ich, so heißt es. Und dann haben wir es erst schon mal zusammen in die Tür reingebaut mit Stefan Beste, kaufmännischem Leiter. Das war göttlich, okay, das war super. Aber das Schöne ist dann immer, wenn man sich mit dem Handwerker beschäftigt, mit der Anwendung beschäftigt, du kriegst immer Ideen mit rein. Das habe ich mit dem Stefan Beste gemacht. aber ihr müsst mal mitkommen, wenn der, unser Entwicklungsleiter mit am Start ist, Heiko Belz. Mit dem war ich auch eine Tour im Stuttgarter Raum. Da haben wir, glaube ich, am Tag 8 bis 10 Anwender besucht. Und dann ist ja, die Entwickler bei uns, die haben wirklich krasse Ideen. Und dann sind wir bei Handwerkern gewesen. Ich muss jetzt mal aufpassen, was ich schon sagen darf und was nicht. Zum Beispiel Multifunktionstische. Ist gerade ein Riesenthema.
Ja.
Wir haben da schon 1, 2 richtig tolle Produkte. Und dann reden wir mit dem Handwerker. Und jetzt musst du dir vorstellen, bei uns haben sich mit diesem Produkt beschäftigt zig Entwickler, zig Produktmanager, zig Menschen, die nichts anderes machen. Da kommt der Handwerker daher, innerhalb von wenigen Sekunden. Ja, das, was ihr da macht, macht ja gar keinen Sinn. Wenn ich das und das mache, dann mache ich das so und so. Mhm. Heiko guckt ihn an. Nicht doof, der hat recht. Mhm. So, Idee sofort gemerkt. Und das Krasse ist, die arbeiten schon an der Umsetzung. Mhm. So, und das kriegt man
kurze
nur
Wege. Mhm.
Ja, und das kriegst du nur hin, wenn du draußen bist. Mhm. Und das waren jetzt einfache Beispiele. Mhm. Aber du musst auch das, was reinkommt, du brauchst auch die Organisation, die an diesen Themen arbeitet. Mhm. Weil das bringt dir nichts, wenn du jetzt alle rausschickst, sie bringen alle Ideen rein und keine Arbeit an den Themen. Das heißt, du brauchst auch die Organisation. Und deshalb bin ich auch froh und auch glücklich, dass wir mit Carsten jemanden im Team haben, in der Geschäftsleitung haben, der uns auch quasi immer wieder motiviert und sagt, seid verrückt, versucht neue Dinge aus, geht raus zu den Anwendern, bringt das rein in die Organisation und versucht es einfach. Mhm. Probiert es, mehr wie das nicht funktioniert. Schlimmer kann es ja nicht sein. Also was Schlimmeres kann ja nicht passieren. Und ich glaube, das ist immer diese Kunst, dass man quasi das, was reinkommt in der Organisation, auch angehen kann und auch diese Kultur hat, an diesen Themen zu arbeiten. Ich meine, wenn du bei uns reinkommst, das merkst du sofort, bei uns hat ja keiner die Türen zu. Okay? Also by the way, Carsten, ich bin mal so frei. Wenn ihr Bock habt, seid ihr herzlich eingeladen.
Jawohl.
Normalerweise macht das ja immer der Chef, aber ich habe das jetzt einfach mal übernommen. Aber bei uns sind ja die Türen immer offen. Das heißt, wenn jemand eine Idee hat, dann kommt er einfach rein und spricht mit dir drüber. Und das ist völlig egal, aus welchem Bereich der kommt. Und das Krasse ist ja, ich sitze direkt neben Carsten. Wenn ich sage, wie viele Leute über den Tag verteilt an meinem Büro vorbeilaufen und zu ihm reingehen, aus allen Ebenen. Also das ist auch etwas, was wir auch leben und auch versuchen, in die Organisation zu tragen. Mhm. Ich habe mal ein Praktikum gemacht, jetzt bitte nichts falsch verstehen, bei einem Automobilisten vor 60 Jahren. Ich bin ja schon ein bisschen älter als ihr zwei. Ja, aber jünger als Carsten.
Noch.
Ja. Und das, was mich damals ein bisschen abgeschreckt hat, vielleicht ist es heute wieder anders, aber das war dieses Hierarchische, diese zig Ebenen, wenn man was besprechen wollte. Und bei uns, das gibt natürlich auch die Unternehmensgröße, wenn man eine Idee hat, bei Carsten ist die Tür immer offen, bei mir ist die Tür immer offen. Und dann auch dieses Netzwerk zwischen den Abteilungen. Und das ist etwas, was man auch, ich sag mal so, diese Kultur, auch dieses offenen Austausch, dass man auch an den Ideen arbeitet, das muss da sein. Und das muss auch das ganze Unternehmen auch leben, von der Geschäftsleitung über das Mittelmanagement, über die Mitarbeiter.
In den 12 Minuten haben sich so für mich so 3 Themen draus entwickelt. Das ist einmal das Thema, dass ihr auch Leute rausschickt, die erstmal mit dem Produkt an sich in erster Linie gar nichts zu tun haben, aber die Leute rausschickt zum Kunde, um zu verstehen und der vielleicht auch ganz andere Fragen stellt dem Handwerker oder der mit dem Produkt arbeitet, um zu verstehen, okay, was braucht der? Und manchmal sind es die einfachen Fragen, um zu verstehen, okay, wie kann ich das Produkt weiterentwickeln? In der Entwicklung selber, da würde ich gleich auch nochmal als letzter Punkt drauf einsteigen, dieses Patentieren würde ich tatsächlich nochmal drauf eingehen, was es wirklich bedeutet und welche Herausforderungen damit hat und ob man wirklich alles patentieren kann, würde ich auch gerne nochmal gleich drüber sprechen. Und das dritte Thema ist die kurzen Wege bei euch, also die Firmenphilosophie. Und ich glaube, so kommt man auch vorwärts, wenn die Wege zu lang sind und man sich nichts traut, was in der Baubranche ein Riesenthema ist. In der Baubranche ist es nicht zu unterschätzen. Wir haben viele Unternehmen kennengelernt, die einfach Bock haben, aber nicht mutig sind und denken, ja, ich habe es hier mal in der Schublade, aber ich mache die Schublade nicht auf, so mal der andere erst und dann machen wir. Wir schieben danach. So. Ja. Deshalb also gefällt mir auch ganz gut, so diese kurzen Wege, das macht es auch irgendwie sympathisch, das Schwäbische Sympathische. Und aber noch als dritter Punkt jetzt das Thema Patentieren. Das würde mich jetzt persönlich einfach nochmal interessieren und vielleicht auch die Zuhörer, wie läuft sowas ab? Also kann ich alles patentieren? Und gibt es Herausforderungen?
Ich weiß nicht, absolut. Erstmal vielleicht noch ein Vorwort. Du hast gerade das Wort Kunde gesagt. Da stellt sich immer die Frage, wer ist denn Kunde? Also wir sind ja ein Hersteller und wir liefern ja, Stand heute, nicht direkt an den Endanwender. Also das heißt, wir gehen über den Fachhandel, der es natürlich in der Zwischenzeit erweitert hat. Ob das jetzt eine Marketplace ist, Amazon oder was weiß ich, Online-Plattform, aber natürlich auch klassische Industriehändler, ob das eine Hoffmann-Gruppe EDE ist oder dann natürlich über den normalen, sage ich mal, Fachhandel Holz, Metall.
Baumarkt. Aber
genau, richtig, auch Baumarkt findet man unsere Produkte. Und deswegen, Kunde ist natürlich immer erstmal der zahlende Kunde für das Unternehmen. Aber wenn wir sprechen, und das habe ich ja vorhin auch mit diesem BeFit gesagt, wir sehen immer den Endanwender. Der Mensch, der
damit arbeitet.
Der mit arbeitet, ja. Der steht bei uns.
Kann der Bauherr sein.
Genau, ja, das ist für uns derjenige, den wir ansprechen und dem wir zuhören und um den sich im Endeffekt nachher alles dreht. So, das nochmal zum Thema Kunde.
Richtig,
ja, natürlich Patent. Ich habe mal vor ein paar Jahren auch in einem Interview gesagt, ich habe gesagt, wenn es in dem Bereich Spannen, Halten, im Bereich Handwerkzeuge, wenn es besser nicht kann, dann kann es keiner. Also das war bei uns auch so ein Gefühl. Wenn jemand, sage ich mal, Innovationen rausbringt und es sind auch, wenn du dir, natürlich wir sind jetzt nicht unbedingt, ich will es nicht sagen, in dem Nischenmarkt unterwegs, wenn du jetzt mit zum Beispiel im Bereich Zangen gehst. Ihr kennt ja die Handwerkzeugbranche oder Schraubendreher oder so. Das ist natürlich ein sehr breiter Markt. Ich sage immer, auch als Privatanwender, wie viele Schraubendreher hast du bei dir in deinem Werkzeugkästchen. Mhm. Viele, wie oft benutzt du die? Mhm. Quasi täglich, immer wenn ich was tun habe. Zangen genau das gleiche. Schraubzange wird schon schwieriger, dass man sagt, okay, wie viel habe ich denn und wie oft brauche ich sie denn? Aber wer sagt, von daher Nischenmarkt, aber es gibt kein anderes Unternehmen, wenn jemand Innovation in diesem Bereich auf den Markt bringt, dann ist es besser. So, und da geht es natürlich darum, das macht uns stark. Und jetzt komme ich, das war ein bisschen ausführlich, zu deiner Beantwortung. Und deswegen ist es für uns natürlich auch wichtig, dass wir Produktinnovationen auf den Markt bringen, die für uns natürlich auch geschützt sind, wo wir also nicht die Gefahr laufen, okay, morgen finden wir es gleich überall, finden wir es von Wettbewerbern weltweit, von Konkurrenten zu einem anderen Marktniveau, zu einem anderen Preis- und Qualitätsniveau. Und das Thema Patent, natürlich kann ich nicht alles patentieren lassen. Patentieren ist ein sehr komplexes Thema. Da gibt es europäisches Recht, es gibt deutsches Recht, es gibt internationales Recht, was zu beachten gibt. Wir arbeiten dann natürlich dementsprechend auch mit Patentanwälten zusammen. Es ist immer erstmal die Frage, ist es, sag ich mal, Stand der Technik? Also wenn du irgendwas hast, wo du patentieren lässt, wo es heißt, es ist aktuell eigentlich schon Standardtechnik, es ist heute schon in Gebrauch, hast du nicht die Möglichkeit, es zu patentieren lassen. Also es muss schon irgendwo ein System dementsprechend sein. Das kann technologisch sein, das kann auch einen gewissen Nutzen oder so dementsprechend haben. Also da ist das sehr umfangreich, was es erstmal zu prüfen gibt. Also vorher natürlich erstmal das Patentwesen. Aber wir schauen, wir gehen ja nicht rum und sagen, okay, was gibt es schon für Patente und was machen wir für ein Produkt draus? Wir haben ja erstmal die Idee und dann geht es darum in den nächsten. Und dann geht es darum, okay, wie lösen wir das? Weil du kannst natürlich zum Teil auch ein Produkt machen, entwickeln, wo du eine Patentverletzung eventuell machen könntest, die mit dem Produkt gar nichts tun. Es gibt ein anderes Produkt, was einen ganz anderen Einsatzzweck hat, aber du hast vielleicht innen eine Technologie verarbeitet, wo du eventuell eine Patentrechtsverletzung hast. Also das schaffst du in unserer Unternehmensgröße allein gar nicht. Größere Unternehmen haben das, die haben eigene Patentabteilung, da brauchst du dann Rechtsabteilung, alles. Wir haben seit vielen, vielen Jahrzehnten hier in Stuttgart arbeiten wir mit einem Anwaltsbüro zusammen, die uns in- und auswendig kennen, die unsere Systematik kennen und die machen für uns diese ganzen Patentrecherchen. Und dann schauen wir natürlich, dass wir jedes Produkt, was wir neu auf den Markt bringen, wir haben hier zum Beispiel hier die EC360, was bei uns ein sehr tolles Produkt ist, auch mit einem ganz innovativen Feature, wo wir natürlich dann innen drin Patente haben und uns da den Schutz über einen gewissen Zeitraum geben. Patente sind ja bloß limitiert, du kannst die dann zwar immer wieder erweitern, aber nach einem gewissen Zeitraum laufen Patente aus, dann kannst du die auch nicht mehr verlängern. Das heißt, ab dem Moment ist Feuer frei für alle, aber das ist ein Zeitraum, wo du dann sagst, okay, also wenn du nach 20 Jahren den Markt nicht abgegrast hast mit dem Patent, dann hat es auch keinen Sinn gemacht, dass du das genau dann lass es. Richtig. Es geht im Endeffekt darum, dass du die ersten Jahre dir das Thema schützt. Aha. Und
Und so einen Vorsprung irgendwie zu schaffen wahrscheinlich.
Ja, oder? Ja, nicht bloß einen Vorsprung. Ja. Und im Endeffekt, wenn ein Patent ja erteilt ist, dann wird es ja auch veröffentlicht. Also jeder kann ja reinschauen und ich kann mir dann das Patent anschauen als Wettbewerber und sagen, okay, ich will das gleiche Produkt haben. Ich muss halt schauen, dass ich das Patent umgehe. Also ich muss gucken, dass ich keine Patentrechtsverletzung mache. Mhm. dem stellen wir uns. Das ist natürlich immer der Anspruch eines Marktführers oder eines Innovationsführers, dass man sagt, natürlich, du hast immer welche im Nacken, die dir das dementsprechend abspenstig machen wollen. Aber ich glaube, wir sind da mit unseren Bereichen Entwicklung und Produktmanagement, wir sind da super gut unterwegs und wir haben dann schon Patente, die auch, die nicht jeder unbedingt dann auch so einfach knacken kann. Also auch wenn er weiß, was denn das Thema ist, weil die Idee musst du erstmal umsetzen.
Das ist dann wirklich schon gut durchdacht. Also wenn ihr ein Patent auch einreicht, ja, dann wisst ihr auch, dass das technisch wahrscheinlich Beste ist.
Absolut.
Denke ich mal, dass es halt auch nicht leicht zu umgehen ist.
Ja, richtig, genau.
Und das macht es wahrscheinlich auch aus. Es sei denn, die Produktionstiefe auch extrem tief drin. Also ihr stellt ja euren Stahl selbst her, richtig? Das heißt, ihr guckt ja schon, wenn man es jetzt mal so überlegt, ihr geht raus zum Kunden, schaut, was ist der Schmerz, den der Kunde hat, wo können wir was besser machen. Und dann habt ihr noch eine tiefe Produktionsstufe. Was will man denn mehr? Also ist das wirklich so im Markt üblich oder seid ihr da auch wirklich ein Vorreiter?
Zunächst einmal zu dem Thema Patent oder zu dem Thema Produkte, die dem Anwender helfen, seine Dinge einfacher zu machen. Wir haben heute das Thema, alles, was wir machen, müssen wir jetzt auch irgendwie finanzieren. Ich meine, wir kommen aus Bietigheim-Bissingen, es gibt bestimmt günstigere Produktionsstandorte. Das heißt, und wenn wir die Produkte nicht schützen mit Patenten, dann haben wir das Problem, dass mittlerweile es gibt Hersteller, die hast du früher gar nicht auf dem Schirm gehabt und die können Produkte immer schneller in kurzer Zeit nachbauen. Und da müssen wir quasi schauen, dass wir das schützen. Das ist unfassbar wichtig. Ansonsten hast du die Idee gehabt und dann stehst du da. Und was viele unterschätzen, ich habe neulich mal einen Fall gehabt, weil das ist auch so eine emotionale Geschichte. Da haben wir für einen Kunden, der hat ein Problem gehabt in der Produktion. Und dann haben wir quasi für ihn eine Zwinge gebaut. Und das Krasse war
individuell auch, für ihn?
Ja, nicht typisch, sondern das war quasi ein Problem. Und wir haben gesagt, wir lösen dir das Problem mit dem Gedanken, dass wir dann in größeren Stückzahlen produzieren. Und dann war das so, dass wir quasi dann die Entwickler zusammengeholt haben, die Produktmanager zusammengeholt haben. Dann hatten wir die Idee, haben dann die Zwinge gebaut, haben aber das nicht schützen lassen, okay? Und dann hat quasi in diesem Fall der Kunde dieses Produkt in günstiger Form irgendwo bauen lassen, okay? Und das tut dann weh. Das heißt, das war dann, was man sagt, so schön naiv oder wie auch immer. Aber das heißt, das war jetzt zwar nicht kein großes Thema, aber ein emotionales Thema. Das heißt, man muss hier, weil wir haben ja auch eine Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern, gegenüber dem Standort. Das heißt, wir müssen auch gucken, dass wir unsere guten Ideen, die wir haben, auch irgendwie schützen und daraus auch Gewinne erwirtschaften, damit wir diese wiederum investieren können. So, das ist ein riesen Thema. Mega wichtig und für mich als Vertriebler ist natürlich super, wenn wir Produkte haben, die geschützt sind, wo ich dann zum Kunden sagen kann, guck mal, das haben hier die Bietigheimer Entwickler sich ausgedacht und jetzt hilft es dir bei deiner Arbeit. Und wenn man das dann auch selber machen kann, ist natürlich schon ein tolles Gefühl. Jetzt weiß ich nicht, was du noch alles gefragt hast, aber ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet.
Mit der Fertigungstiefe natürlich auch am Standard. Yeah.
Ich fand es total spannend, was du gerade gesagt hast, hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Und das ist tatsächlich, da stehst du dann da und wie du hattest, den Satz fand ich ganz geil, dann stehst du da und hattest die Idee. Aber ein anderer macht's und verkauft's. Und da muss man so sensibel damit umgehen, deshalb verstehe ich das auch, wo du auch vorhin gesagt hast, ich weiß nicht, über was ich jetzt alles reden kann, muss ein bisschen aufpassen, muss ich kurz im Kopf sortieren. Ja. Weil wenn das draußen ist, die
Idee... ist nicht mehr patentierfähig. Also das heißt, du musst dann ein Non-Disclosure Agreement, also das heißt eine Verschwiegenheitserklärung, musst du dann normalerweise... Also wir gehen ja mit Ideen, wenn wir Themen haben, Javus hat vorhin so ein Produkt genannt, da gehen wir natürlich schon an den Endanwender raus, an gewisse, und geben denen schon Informationen und sagen, Leute, ist das was? Ist das nachher was, wo bei euch, wo ihr merkt, das ist ein Problemlöser? Da habt ihr Zeitersparnis, ihr könnt kreativer sein, gerade im handwerklichen Bereich ist das ja oft ein Thema. Aber wir brauchen natürlich eine Information, aber gleichzeitig die Sicherheit, weil dadurch, dass wir das Patent noch nicht erteilt bekommen, dass wir da auch safe sind. Weil das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Du gehst mit einer Idee raus und bevor du es überhaupt umgesetzt hast, ist es schon auf dem Markt. Und dann war es das. Dann sind wir bei dem Thema Standardtechnik, dann ist das mit dem Patent durch.
Okay. Wichtig ist nur, ich sage immer, wisst ihr, wenn ihr Projekte habt und auch auf der anderen Seite, Sachen günstig nachzubauen, das können wir mittlerweile sehr gut. Aber die Herausforderung ist, habe ich auch die Möglichkeiten oder die Organisation, die Produkte zu entwickeln? Habe ich die Leute, die diese Ideen haben? Okay, das ist nämlich die Kunst und die Herausforderung. Und dieses ganze... wie soll ich es formulieren? Ich glaube, dass wir hier im Bereich der Innovationsfähigkeit, dass wir einen unfassbaren Vorteil gegenüber ganz vielen anderen, auch national, haben gegenüber anderen Ländern, dass wir das, wie sagen wir gleich immer so schön, das Land der Tüftler und Denker, gell? Nicht Entwickler, das Land der
Land.
Der Land, so. Und dass wir da wirklich ein unfassbares Potenzial haben. Und das ist wirklich sehr, ich würde sagen, deutsch-spezifisch. Ich kann es jetzt für Deutschland sehr gut beurteilen. Und dass wir da sehr, sehr stark sind. Und ich glaube, wenn wir uns dessen bewusst sind, okay, und an diesen Themen weiterarbeiten, innovationsfähig bleiben, auch die Strukturen und die Organisation so bauen, dass wir an diesen Themen arbeiten können, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Nun dürfen wir auch, wie schon gesagt, bei manchen Sachen einfach nicht so hemdsärmelig sein. Wir müssen uns dann noch besser abschützen oder besser schützen, dass uns diese Ideen dann nicht flöten gehen und wir dann daraus nicht wieder was erwirtschaften können und daraus wiederum Gewinne erwirtschaften und dann wieder in neue Ideen investieren können.
Vielleicht noch ergänzend, das ist von uns, wir müssen es tun, weil am Standort Bietigheim, nochmal, wir sind nicht die Billigsten. Mhm. Also wir sind die Besten, das sage ich einfach, mit einem absolut breiten Kreuz auch in der Richtung. Wir sind mit die Teuersten, wenn es um diese Produktkategorie geht. Ja. Aber um genau das zu gewährleisten, dass wir auch am Standort Bietigheim fertigen können, brauchen wir diese Exklusivität. Weil sonst, wenn wir dann sofort in dem Wettbewerb stehen, können wir das mit Made in Germany von unseren Hauptproduktbereichen. Also wir haben ja auch Produkte, die wir nicht in Deutschland herstellen lassen. Ja. Wobei alle diese über Innovationen, über Patente, über Qualitätskontrolle, wir greifen in die Fertigungsprozesse weltweit ein, überall, wo wir fertigen. Also wir haben die Durchreiche bis unten hin. Aber unsere Kernprodukte sind natürlich am Standort Bietigheim. Und da kommt natürlich auch gerade der Stahl zu Trage, der ja in jedem deutschen Automobil eigentlich auch mitfährt. Ich habe es vorhin schon kurz erläutert. Spielt dann natürlich auch eine Rolle, dass unsere Produkte so eine hohe Qualität haben. Aber sagt, es ist unabdingbar. Wir brauchen diese Innovationsführerschaft und die Patentierfähigkeit, weil wir sonst nicht die Möglichkeit haben, an so einem teuren Standort zu fertigen, der im Umkreis der Automobilisten hier im Großraum Stuttgart ist. Und wir haben den Manteltarifvertrag Metall. Wir haben vorhin über die Automobilbranche kurz gesprochen. Also im Endeffekt ein Besse-Mitarbeiter hat ein ähnliches Gehaltsniveau wie in der Automobilbranche und das für Handwerkzeuge. Das muss sich natürlich dann irgendwo auch kostenmäßig relativieren.
Ja. Und wenn ich jetzt wieder das Ganze aus Vertriebssicht sehe, Fabio und Julian, wenn man sich überlegt, wenn man die Produkte verkauft, okay, dann sagt in der Regel dann der Geier, wenn es made in Germany ist oder wenn es von dort kommt, dann bin ich ja gern bereit, mehr zu bezahlen. Ja, aber die Realität ist leider eine andere. Das heißt, wenn man eine Zwinge kauft oder zwei Zwingen kauft, dann achtet man vielleicht nicht so drauf, aber wenn sie mehrere Zwingen kaufen wollen, weißt du, der Preis ist trotzdem immer ein Thema. Egal, was man vorne rum sagt, da muss man so ehrlich sein. Ich glaube, es gibt mehrere Dinge, über die Männer bevorzugt schwindeln. Mhm. Ich sage jetzt nicht, welche das sind, aber wenn es auch darum geht, wie viel Geld gebe ich aus für eine Zwinge oder ich bin bereit, mehr zu bezahlen. Das ist in Real World ist das nochmal eine ganz andere Sache. Das heißt, wir müssen da wirklich immer genau drauf gucken und wir achten auch immer drauf, dass unsere Produkte auch zum fairen Preis angeboten werden. Letztendlich, wenn man aus Vertriebssicht sieht, ist so eine Tempoguss-Zwinge einzige Katastrophe, weil die hebt lebelang. Okay, die hebt 30, 40, 50 Jahre. Da gibt es andere Produkte, die sind aus Vertriebssicht dankbarer. Aber ich weiß selber nicht, der Carsten sich immer, ich weiß nicht, wo wir jedes Jahr diese Zwingen hin verkaufen. Ich sage jetzt nicht die genaue Stückzahl, aber wir produzieren
siebenstellig, ja.
Jedes Jahr Tempoguss-Zwingen siebenstellig, Ganzschall-Zwingen siebenstellig jedes Jahr und die heben ja Ewigkeiten. Und dann denke ich mir, wow, da wäre ein anderes Produkt einfacher zum Vertreiben.
Ja, dann, die müssen ja dann fast irgendwie mutwillig kaputt gemacht werden. Aber was ich jetzt wirklich interessant fand aus dem, was ihr gesagt habt, dass ja eigentlich für ein Unternehmen ist es fast nur so möglich, in Deutschland zu überstehen, wenn du wirklich so eine tiefe Entwicklungsfähigkeit hast, wirklich auch guckst, was für neue Produkte kann ich auf den Markt bringen und dann eben auch noch in Deutschland zu fertigen. Ja. Die hohen Löhne, der Wettbewerbsdruck und so weiter. Und das macht es echt nicht einfach. Also da ist schon Respekt, dass man da auch wirklich so dran, auch wahrscheinlich auch dran festhält, auch in Deutschland weiter zu produzieren und sich da vielleicht auch vom Wettbewerb weltweit gesehen auch abzuheben. Weil ich denke, weltweit gesehen ist wahrscheinlich Made in Germany oder auch ja, designt und entwickelt in Germany, wahrscheinlich auch immer noch was wert, was sich dann eben auch wieder gut verkaufen lässt.
Absolut. Unser größter Einzelmarkt ist Nordamerika. Also wir sind in USA, haben wir auch eine große Vertriebstochter. Wir sind ein bisschen stolz drauf. Wir sind einer der wenigen deutschen Handwerkzeughersteller, die beim größten Do-it-yourselfer der Welt gelistet sind, bei Home Depot. In allen 2800 Märkten in USA, Kanada und Mexiko sind wir mit einem größeren Sortiment vertreten. Und da spielt natürlich auch das Thema, sage ich mal, auch Made in Germany und auch der Markenname eine relativ große Rolle. Und auf der einen Seite natürlich ist Made in Germany ein Anspruch, es ist ein Qualitätssiegel, was heute immer noch meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, sehr, sehr hoch anzusehen ist. Es hat natürlich seine Herausforderungen, gerade was das Thema Kosten betrifft, aber wir sehen auch jetzt in einer Welt, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht ins Politische ein bisschen abdriften, aber was natürlich jetzt nicht nur in den letzten 4 Wochen passiert ist mit Zöllen und alles, aber auch in der Vergangenheit, ich erinnere bloß dran, während Corona an die Lieferkettenproblematiken, im Suezkanal steht auf einmal ein Containerschiff quer und blockiert den ganzen Verkehr. By the way, auf diesem Schiff waren 2 Container von Bessay drauf. Von Blechscheren, ja. Also, aber es war okay. Von daher hat natürlich auf einmal Made in Germany wieder einen Vorteil, weil man auch den ganzen Lieferkettenprozess natürlich dadurch deutlich verkürzt und verschlankt. Also wir schauen schon, dass wir auch Bereiche, wir haben ja keine 100%ige Fertigungstiefe. Also wir haben Produktionsschritte, die wir noch nie bei Besse gemacht haben, in den ganzen 136 Jahren nicht, die wir heute noch auch zukaufen. Aber auch da schauen wir natürlich, dass die möglichst produktionsnah sind bei uns in Bietigheim, um natürlich auch die Lieferketten kurz zu halten. Das hat natürlich zum Teil auch mit einer Nachhaltigkeit zu tun. Also auch dort drauf zu schauen, weil das wird auch immer mehr ein Thema, wo nicht nur der klassische Händler, also unser Produktionsverbindungshandel, sondern der Endanwender schon auch einen sehr hohen Stellenwert hat, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft. Ja. Da ist das Schöne, Javus hat es gerade gesagt, ich sage immer, als es vor Jahren losging, ja, was macht ihr denn im Bereich Nachhaltigkeit? Ich habe dann wirklich immer so ein bisschen flapsig gesagt, Leute, unsere Produkte sind nachhaltig per se. Also wenn eine Schraubzwinge mal 40, 50 Jahre hält, ich glaube, dann brauchen wir nicht über Nachhaltigkeit eines Produktes sprechen, weil wir haben kein Consumable, was ich dann irgendwo sage, okay, das hat jetzt irgendwo was. Aber da spielt natürlich dann auch das Thema Made in Germany, kurze Lieferwege, kurze Produktionswege, spielt da schon eine Riesenrolle. Also da sind wir auch stolz drauf, dass wir da noch wirklich sagen können, wir sind da Qualitätshersteller Made in Germany.
Ja. Also für mich ist das, ich bin jetzt bei Besse für die Fertigung verantwortlich, aber für mich ist es wichtig, dass es ein gesunder Mix sein muss. Und wir müssen immer im Hinterkopf behalten, die Produkte müssen bezahlbar bleiben. Okay, das ist immer so das, was ich auch in die Organisation reintrage, sage, Jungs und Mädels, nichts für ungut, aber wir können die beste Idee haben, das beste Produkt, aber wenn das nachher nicht bezahlbar ist, dann kauft ihr das keiner. Wenn das keiner kauft, bringt ihr das nichts. So, das heißt, es muss ein gesunder Mix sein. Und was wir jetzt, wenn wir schon ein bisschen über Fertigung reden, was interessant war, als ich vor 5 Jahren mal Besse angefangen habe, war es immer so, wenn die Leute vorbeikommen sind und die Firma angucken wollte, sind wir immer durch die Fertigung gelaufen, dann sage ich, sag mal, wieso gehen wir eigentlich nicht mit den Besuchern auch in die Behindertenwerkstätte? Guck mich der Carsten an, ja, können wir auch machen, sage ich. Das ist doch toll. Das ist wieder typisch schwäbisches Unternehmen. Wir machen so viele Dinge, okay, aber sind so schlecht darin, die auch nach außen zu tragen. Ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter das mittlerweile sind. Das weißt du besser als ich. Sind das
mehrere hundert.
Mehrere hundert Mitarbeiter, die für uns quasi in diesen Behindertenwerkstätten Produkte montieren. Und wenn man sich überlegt, das ist ja nicht so, dass man einfach die Produkte da hinschickt und die montieren das. Das heißt, unser Fertigungsleiter Roger Zampoli, der macht sich quasi Gedanken drüber, wie man eine Anlage baut, auf der behinderte Menschen arbeiten können, ohne sich zu verletzen. Die müssen ja, braucht man noch andere Absicherungen. Und da steckt so viel Hirnschmalz, dann sage ich, lass uns doch das auch zeigen, das ist doch sowas Tolles, weißt, das machen wir doch auch. Und das haben wir jetzt auch, versuchen wir jetzt auch immer stärker einzubinden. Und dann sage ich immer, Jungs und Mädels, wir müssen auch die Sachen, die wir gut können, auch kommunizieren. Ja. Und nicht überall das, was überall wo gemotzt wird.
Das ist grundsätzlich ein Problem in der Baubranche tatsächlich, dass man gerade die Dinge, die eigentlich so toll sind und so gut sind, eher sich für sich behält, anstatt die nach außen zu tragen. Aber ich muss sagen, in den letzten Jahren sind wir da in der Baubranche wirklich besser geworden. Und es geht auch in die Richtung, man merkt auch, viele große Unternehmen haben nicht mal eine Marketingabteilung. Das gibt es teilweise nicht. Ja. Das macht dann irgendjemand. So, das macht halt, wird halt so nebenher gemacht. Und da merkt man halt schon, die Unternehmen, die eine eigene Marketingabteilung haben, Menschen, die sich wirklich darum kümmern, die Kommunikation nach außen.
So wichtig.
Und die Kommunikation auch innen, im Unternehmen, ja. Das darf man nämlich auch nicht vergessen, die eigenen Mitarbeiter abzuholen. Ja. Da merkt man schon Unterschiede, aber es wird besser, es wird mehr und das ist ja auch schön. Aber auch nochmal eine Frage an dich, weil du ja schon eine Weile auch in dieser Branche bist, jetzt 5 Jahre bei Besse, aber du warst natürlich jetzt auch schon andere Stationen davor. Hat sich der Endverbraucher verändert? Also sind die anspruchsvoller geworden oder was würdest du so sagen?
Wow, gute Frage. Also was ich erzähle mal aus meinen Erfahrungen. Wir waren jetzt bei dieser Mitreise im Stuttgarter Raum, ist Folgendes passiert. Und ich habe ja so wie du auch die Wirtsschule durchlaufen. Du weißt, wir waren ja beide, ich glaube, wir waren beide 10 Jahre gedauert, gell? Mhm. So, und wir haben dann, da sind ein paar Dinge noch hängen geblieben, logischerweise. Und dann haben wir quasi, ich glaube, an dem Tag 8, 10 Kunden besucht. Und dann waren wir bei einem Kunden und da ziehen wir das natürlich durch. Also wenn ich dabei bin, habe ich dann immer alle Neuheiten dabei und so ein paar Problemlöser. Und dann werden die zack, 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 zack vorgestellt. Und dann war quasi ganz normaler älterer Herr dabei, okay, ich glaube, es war der Meister, dem habe ich die Produkte gezeigt, hat sie noch nie gesehen. EZ360, okay, muss man nicht kennen, war relativ neu. WNS, unser Waagrecht-Niederzugspanner für die Multifunktions, super geiles Ding. Auch, wow, cool. Dann kommt der Junge daher und sagt, wow, cool, da kenne ich das Video. Da haben wir nämlich ein Video gemacht mit einem 50-Euro-Schein. Das haben wir dann quasi mit einem Werkstück gespannt, okay? Mhm. Und dann konnte man die 50 Euro nicht mehr rausschieben. Und der hat das Video gesehen. Das heißt, der hat alle Neuheiten hat er schon gekannt, okay? Mhm. Und der ältere Herr, der dabei war, der hat alle Neuheiten nicht gekannt. Das heißt, was mich dann ein bisschen glücklich gemacht hat, ist, dass wir quasi es geschafft haben, mit den ganzen neuen Medien diese neue Generation zu erreichen. Mhm. Aber ich sag mal, diesen klassischen Handwerker, da tun wir uns noch ein bisschen schwer. Dann habe ich ihm versucht, Insta ans Herz zu legen. Ich habe gesagt, wenn er sich da anmeldet, das ist so cool, da sieht alles mit. Dann habe ich ihn so ganz komisch angeschaut. Okay. So,
also, Informationsfluss. Ja,
yeah, aber du kannst heute und auch an alle Handwerker da draußen, an alle Zuhörer, wenn ihr quasi Produkte habt, die ihr einsetzt, anwendet oder Firmen habt, die euch interessieren, folgt denen auf Insta. Also natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns alle bei Besse folgt, okay? Mhm. Aber folgt auch allen anderen, das ist wurscht. Aber das Schöne ist dann seht ihr, wie man Dinge besser machen kann. Und unser Anspruch bei Besse ist ja, natürlich freuen wir uns, wenn ihr unsere Zwinge kauft, aber wir wollen, dass ihr das, was ihr macht, besser machen könnt als heute. Dann sind wir schon glücklich. Und wenn du dann eine Zwinge weniger brauchst, dann ist es halt so. Aber wenn du das, was du kannst, machst, besser machst, dann haben wir schon alles richtig gemacht. Und letztendlich muss es unser Ziel sein, dass wir uns das Handwerk befähigen, die geilsten Produkte zu fertigen oder die geilsten Montagearbeiten durchzuführen. Wenn wir das schaffen, dann haben wir schon viel erreicht. Und der große Unterschied ist, wie schaffen wir es, diese unterschiedlichen Generationen zu erreichen, mit dem Know-how oder das Know-how zur Verfügung zu stellen, dass sie das, was sie machen, besser machen können. Mhm. So. Also ich würde sagen, wir haben immer noch, also die junge Generation, die ist sehr digital unterwegs, aber bei der älteren Generation, da tun wir uns immer noch schwer und da müssen wir immer noch mit...
Die Offline-Generation.
Das ist für mich. Und aber was ich auf der anderen Seite krass finde, ist, wie digital die neue Generation ist. Mhm. Und da lacht mir das Herz. Mhm. Also da geht, das ist wirklich super, weil du so viel mehr, so viel schneller abgewickelt bekommst. Ich will jetzt bloß nicht zu große Linien zeichnen, aber...
Kann ich voll nachvollziehen, macht auch Sinn. Die neue Generation will einfach schnell informiert werden, was passiert da draußen. Die stehen an der Werkbank, gehen an ihr Handy, gucken kurz auf Instagram oder Google irgendwas oder ChatGPT und wissen dann, okay, das brauche ich. Mhm. Gehen dann vielleicht sogar im besten Falle noch in den Online-Shop, wenn es den gibt, und bestellen gleich das Produkt. Wenn der Vertriebler gerade nicht in der Nähe ist oder ich rufe den Vertriebler an. Das sind natürlich alles super spannende Themen, definitiv. Und 50 Euro für die jungen Hörer, das sind 100 Mark.
Ja. Für die jungen Hörer, ja, absolut. Ja,
ich hoffe aber, ich wollte jetzt nicht gegen, ich hoffe, das ist jetzt nicht so komisch rübergekommen gegenüber der älteren Generation. Ich habe das jetzt auf keinen Fall.
Nee, ist anders. Es ist einfach anders.
Ihr könnt auch auf allen klassischen Wegen an die Information rankommen, geht auf die Website. Aber nur als Tipp, wenn ihr das besser machen wollt, ausprobieren. Es gibt so coole Sachen.
Aber ich denke, das war deine Frage. Ist der Endanwender heute anspruchsvoller geworden? Also anspruchsvoll natürlich im Bereich, ich glaube, die Frage ging natürlich nicht nur in jetzt in dem Bereich Qualität, Innovation, Schnelligkeit, Geschwindigkeit, aber natürlich auch Informationslust. Und da wirst genau, also da sind wir heute alle über den Ursprung Amazon erzogen worden, dass wenn ich halt heute was bestelle, dann habe ich die Erwartungshaltung, dass ich es morgen habe. Alles darüber hinaus heißt schon, braucht das lang. Und das ist ein Anspruch, aber wie gesagt, für uns stellt es natürlich auch die Frage, und ich gehe da jetzt nochmal ganz kurz drauf ein, dass der Endanwender für uns im Mittelpunkt aller unserer Themen steht, und den wollen wir natürlich ansprechen, und das ist für uns im Bereich Marketing, wo wir die letzten Jahre sehr, sehr viel getan haben, und ich möchte wirklich auch behaupten, da sind wir als Traditionsunternehmen, wie wir sind, denke ich, sind wir da heute sehr gut unterwegs in dem ganzen Bereich, wie sprechen wir Endanwender heute an, über alle Stufen hinweg, über alle Bereiche, die wir sind, weil ich sage es auch da, natürlich ist Metall eher ein anderer Bereich, ein Holz. Holz kennen wir so aus der Frage, ist deutlich emotionaler. Also sobald man mit Holz arbeitet, da sind die Menschen anders unterwegs als Metall. Das heißt nicht schlechter, sondern sie wollen anders angesprochen werden. Oder ein DIYler im Vergleich zu einem Industrieunternehmen. Und da sind die Anforderungen natürlich auch die Ansprüche da, wie du gesagt hast. Ich will heute möglichst unkompliziert informiert werden, richtig informiert werden. Es muss kurz prägnant sein und dann muss ich die Sicherheit haben, dass das, was ich kaufe, dass das dem entspricht, was ich brauche und dass ich schnell habe. Und das ist unser Anspruch, den wir, an dem wir auch arbeiten, wo wir uns jeden Tag verbessern.
Wir sind gespannt, was so besser in der nächsten Zeit so vielleicht noch rausbringen wird. Ich glaube, da ist auch schon was in der Pipeline, wo ihr noch nicht drüber sprechen dürft.
Deshalb das haben wir immer. Also, ja. Egal, wenn du mit uns das Interview führst, wir haben immer an dem Punkt, aber wir haben was ganz Tolles in der Pipeline, bloß das ist natürlich noch nicht leider aus den bekannten Gründen vorhin, können wir darüber heute schon sprechen.
Deshalb lege ich den Hörern zu Herzen, mal in die Shownotes zu gucken. Da verlinken wir natürlich auch euer Instagram, eure Homepage, dass sie mal gucken können, was ihr denn so habt. Ich bin total, also die Einladung nehmen wir natürlich an, die Produktion, die wollen wir natürlich sehen. Da sind wir gespannt, was so passiert. Vielen Dank für die Einblicke, es war echt ein spannendes Gespräch und danke fürs Zuhören und bis bald.
Danke euch.
Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
Richtig.
Danke euch, ciao.